Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir ist wieder der Fred. Fred, hallo, grüß dich.
Bonsoir, lieber Sebastian. Willkommen zurück nach viel zu langer Sommerpause und vielen Ereignissen, die zwischendurch passiert sind, zur Nostromo-Verschwörung.
Ja, schön dich zu hören, war eine lange Zeit und wie ihr, liebe Zuhörer, bestimmt ja mitbekommen habt, wir haben uns lange nicht gemeldet. Die waren jetzt nicht ganz untätig gewesen, mich konnte man beim Dominik beim Kino 90 Podcast hören, da haben wir über einen Carpenter gesprochen, Jagd auf einen Unsichtbaren, genau. Die Gründe, warum wir lange nichts von uns hören lassen haben, waren bei dir Urlaub.
Genau. Urlaub und Stress im Allgemeinen, haufenweise Corona-Ausbrüche in meinem Leben und Schulanfang ist allgemein dann immer jedes Mal ein bisschen stressig. Das waren meine Gründe.
Jetzt muss ich doch mal blöd fragen, also du bist ja nur Berliner und in Berlin ist es ja nur so, da gibt es ganz viele Menschen, die sich da treffen, um zu erzählen, dass es das nicht gibt. Jetzt sagst du mir, dass es das doch gibt.
Also offensichtlich kommen die ganzen Sachsen, ne, wo es de facto ja quasi kein Corona gibt mit euren 3,5 Fällen pro Tag. Mhm. Die kommen halt nach Berlin, wo es die Fälle tatsächlich gibt und wo eben unter anderem jetzt ich schon in meiner Schule seit die Schule ging irgendwann im August los. Mitte August, Anfang Mitte August und wir haben jetzt schon den zweiten offiziell bestätigten Fall und das zweite Mal Lehrer und Klassen, die in Quarantäne sind. Ja, bei mir gibt es den Scheiß und wir haben in Berlin, glaube ich, schon in den ersten 2 oder 3 Wochen 30 Schulen gehabt, die betroffen waren. 30 Schulen, die von Corona betroffen waren. Das sind so Zahlen, die ich kenne. Und ich kenne halt auch, ich kenne immer noch nicht, bis auf die Schüler aus meiner Schule, persönlich Leute, die betroffen waren von Corona. Aber ich kenne nur mehr zumindest aus zweiter Hand. Also wo es nicht mehr irgendwie ist, da ist jemand, der kennt jemand, der kennt jemand, der kennt jemand. Sondern ich kenne mittlerweile auch jemand, dessen Verwandter an Corona gestorben ist zum Beispiel. Und das war jemand, der noch lange Zeit gehabt hätte, um 60 zu werden.
Sowas ist natürlich traurig zu hören und schade, dass das natürlich dann bei solchen verblendeten Menschen da eben halt auch untergeht, dass man das nicht hören will. Da kommt dann eher dann noch die gehässige Frage, ob mit oder wegen Corona.
Also wir wollen jetzt nicht zu politisch werden, aber erst letzte Woche wurde ja da nur so eine schöne Autopsiestudie gemacht, wo es hieß, bei den Leuten, die Corona hatten, sind 80% der Todesfälle auch wegen Corona. Von denen, die von den Todesfällen
ich bin mir dessen auch voll bewusst und finde diese ganze Debatte einfach nur noch furchtbar, aber das vielleicht an einer anderen Stelle, wenn wir einen thematisch passenden Film vielleicht haben, der sich da anbieten würde. Irgend so eine schöne Zombie-Apokalypse, da können wir dann noch ein bisschen drüber auslassen. Ja. Wir hatten ja, glaube ich, auch bei diesen Science-Fiction-Film, den neuseeländischen, hatten wir auch schon das bisschen Quiet Earth.
Ich habe jetzt zwar erzählt, warum es bei mir so lange gedauert hat, aber du musst noch mal kurz sagen, was bei dir so los war in der Sommerpause.
Und zwar habe ich sehr, 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 sehr viel zu tun gerade. Das ist sehr schön. Kam aber auch sehr ungünstig, unpassend natürlich auch noch mit einem Umzug. Also ich bin umgezogen. Und jeder, der mal mit einem kleinen Kind umgezogen ist und die Tagesmutter / die Kita nicht offen hat in dieser Zeit, weiß, wie anstrengend das ist. Und wenn man dann allerdings auch noch auf Dreh ist und zusätzlich aber auch noch Abgabetermine für laufende Projekte hat, also sprich normales Business Life, und dann kommt der Umzug noch mit dazu und dann eben halt noch ein zusätzlicher Dreh noch mit rein, der sehr aufwendig war. Wir haben unter anderem mit Claudia Schmutzler gedreht. Vielleicht kennen ja auch einige, die noch als Jacqueline von Gotra Bigot. Genau, und bei diesem Projekt habe ich dort die Aufnahmeleitung und Regieassistenz gemacht und auch ein Stückchen die Produktionsassistenz mit betreut. Und genau, das war natürlich sehr, sehr, sehr aufwendiges Projekt für einen Musiker. das Musikvideo, aber es ist so ein High-End-Musikvideo und relativ große Crew. Und schöne Erfahrung, aber dann direkt in den Umzug reingehen und dann die eigenen Projekte dann noch. Ich produziere gerade eine fünfteilige Reihe über Kunst und Handwerk im Leipziger Westen.
Ist das das, wo du auf Facebook letztens diese Werkstattgespräche oder sowas veröffentlicht hast?
Genau, das heißt Made in Plagwitz Werkstattgespräche und die produziere ich gerade derzeitig. Und die sind natürlich bei dem Format von 14 Minuten, das ist natürlich wirklich sehr lang. Das heißt also, man muss ja viel Material produziert haben. Bestimmte Standards müssen ja auch eingehalten werden. Und da sitzt man natürlich auch ein bisschen länger an der Postproduktion, ganz besonders zum Auftakt. Das war jetzt die erste Folge, die wir jetzt fertig gemacht haben. Und da gibt es natürlich auch seitens der Auftraggeber natürlich auch immer so ein paar Sachen. Okay, wir gucken, wie sich das entwickelt. Und wollen jetzt noch ein bisschen auf den Schnitt noch mit Einfluss nehmen. Und da mussten wir uns noch ein bisschen angleichen. Und das sind natürlich kreative Prozesse, die da ja stattfinden. Während du aber gerade noch dabei bist, habe ich jetzt die richtigen Dübels eigentlich? Das Senk- oder Spreizdübel? Und habe ich jetzt die richtigen Schrauben? Und eigentlich habe ich da überhaupt gar keinen Plan von Handwerk, aber irgendwie musst du es halt machen. Und dann ist natürlich noch die Schwiegermutter noch zu Besuch. So.
Hey, hört ihr den Podcast?
Ich habe, wir haben dann auch noch zusätzlich bei unserem Umzug unseren Fernseher eingebüßt, der ist kaputt gegangen. Nee. Und das, obwohl wir ihn separat getragen haben. Und jetzt habe ich sozusagen in diesen letzten 6 Wochen keinen Film gesehen. Also wirklich keinen Film gesehen. Und als dann so der Umzug so größtenteils durch war und wir wieder miteinander gesprochen haben und den Film besprochen haben, fiel mir ein. Geschenkt ist noch zu teuer, The Money Pit, das ist doch eigentlich genau der passende Film. Gerade in so einer Umzugsphase, das ist was Leichtes, das ist was Lockeres. Ich habe den in meinen Teenagerjahren das letzte Mal gesehen, gute Erinnerungen dran gehabt und war dann wirklich so, lass mal machen. Und genau, das machen wir jetzt. Meine Frage natürlich, ob du noch irgendwas Cooles gesehen hast. Hast du irgendwas Cooles gesehen?
Ja, ich habe ein paar Empfehlungen, ich weiß gar nicht, ob du die vielleicht schon getroppt hattest, aber was ich jetzt ganz neu gesehen habe, ich gehe mal nach hinten, in der Zeit, den letzten, den ich gesehen habe, der war tatsächlich im Freilichtkino, leider das einzige und wahrscheinlich auch letzte Mal dieses Jahr, und zwar The Gentleman. Kennst du den?
Nein.
Unbedingte Schauempfehlung. Ist von Guy Ritchie.
Und alles klar, dann.
Du weißt dann welche, ne? Im Grunde genommen so in dem Stil, wie man es von Guy Ritchie auch erwarten würde, so nicht in, ganz in dem Milieu wie Snatch, glaube ich, aber vom Feeling ähnlich. Und wunderbar, wunderbar gespielt. Also Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Hugh Grant, großartiger Hugh Grant, glaubt man gar nicht. Wunderbarer Cast, geile Story, wunderbar inszeniert. Es macht einfach nur Spaß, dem Film zuzuschauen. Dem Film zu folgen. Also ganz oben in der Empfehlung. Lasse ich ein paar schlechte Sachen weg. Und was ich davor gesehen hatte, auf meinem Heimkino, Knives Out, den hast du, glaube ich, gesehen, ne?
Nee, den hab ich auch nicht gesehen.
Mr. James Bond, auch unbedingt schauen. Ganz klare Empfehlung. Also das sind beides Filme, die auch, beide sehe ich gerade exakt die gleiche Wertung bei IMDb haben von 7.9 und das spricht für sich. Also genau so sind die Filme. Es ist eine wahre Freude, diese Filme zu schauen. Unbedingt sehen. Und dann ein kleiner eher Insider-Film, Insider-Tipp, The Disaster Artist. Das sagt dir wahrscheinlich gar nichts.
Der Titel sagt mir irgendwas, aber ich kann es gerade nicht einordnen.
Von und mit James Franco. Und zwar nach einer, und das glaubst du, während du diesen Film schaust, glaubst du es nicht, nach einer wahren Story. Ich gucke ihn dir an. Also es ist eher, es ist ein Indie-Film. Und es ist eher in Richtung Kultfilm vom Prinzip her. Ne? Also es ist ein Film, also in einem Film, wo du das Gefühl hast, wenn man das könnte ein Kultfilm werden. Okay. Weißt du? So, der einfach das Potenzial dazu hat. Mehr möchte ich nicht droppen. Das sind 3 unbedingte Schauempfehlungen. Wie sieht es denn bei dir aus?
Wie gesagt, ich habe ja nicht viel sehen können, aber letzte Woche Freitag war ich dann im Kino und habe mit den aktuellen Christopher Nolan Tenet angesehen. Wir waren in der Innenstadt, auf jeden Fall in einem nicht so großen Szene schieß mich tot, sondern wir waren wirklich in so einem klassischen Kino, das heißt also in OMU geschaut, zur besten Sendezeit.
Oh, gut.
Und also ich würde nicht sagen grandios, aber das war auf jeden Fall ein großes Ereignis, der Film. Und ich habe ihn mir komplizierter und schwieriger vorgestellt, aber die Mechanismen von Nolan, wenn du es einmal raus hast, wie er es strickt sozusagen, sein Plot halt, da macht es halt auch Spaß, weil du dich dann ein bisschen drauf fallen lassen kannst. Im letzten Drittel drückt er dann auch nochmal ordentlich aufs Gaspedal und hat ein paar ziemlich verrückte Action-Szenen noch mit drin. Sehr turbulent, sehr zackig. Nicht sein bester, also in meinem persönlichen Ranking, aber durchaus sehenswert und empfehlenswert. Und das ist vor allem auch ein Film, der wahrscheinlich bei jedem Mal sehen noch ein bisschen mehr wächst, weil er eben halt auch so viel drin ist, weil er so viel zu bieten hat. Im Übrigen, das erste Mal seit wirklich einer langen Zeit, jetzt mit Ausnahme jetzt von Dunkirk, ein hervorragender Kenneth Branagh als Antagonist. Aber was für einer. Also, das war grandios. Und ich war auch total überrascht, dass Robert Pattinson mitspielt. Ich hatte es gar nicht auf dem Schirm. Und er brilliert auch in diesem Film. Also es war eine Freude, auch ihm zuzusehen. Und der Hauptdarsteller, ich musste tatsächlich hinterher erst nachlesen, ist der Sohn von Denzel Washington. So.
Hey.
Und der hat das ganz souverän gemacht. Und die Figur ist auch ganz speziell auch angelegt. Also die anderen spielen ihn schon an der Wand und trotzdem bleibt er irgendwie hängen. Das war irgendwie eine ganz ganz wunderbare Mischung. Wirklich starker Film und kann ich tatsächlich empfehlen.
Steht auf jeden Fall auf meiner Wunschliste und wenn es irgendwie geht, werde ich mir den auch im Kino anschauen.
Bitte.
Bitte, danke. Freue mich schon drauf. Und es deckt sich auch, was du sagst, mit allem, was du gehört hast. Also sehenswert, aber nicht der Beste. So stelle ich mir es vor. Also ein Film, der von Anfang bis Ende dich in Kinosessel drückt und dich beschäftigt.
An der Stelle möchte ich gerne mal unbedingt mal eine Empfehlung aussprechen, und zwar für Markus Schmidt Junior. Der hat ja seinen Kanal, die Filmanalyse, und der hat ein aktuelles Video zu Tenet gemacht und noch ein zweites Video, was sozusagen Tenet ausgelöst hat, wo es darum geht, wie wir heutzutage Filme wahrnehmen und wie diese auch rezipiert werden. Und das kann ich nur ans Herz legen, weil da wird auch mal ein bisschen mit unseren Sehgewohnheiten auch aufgeräumt. Und ich finde, er hat es sehr schön auf den Punkt pointiert gebracht. Empfehlung auch hier. Ich werde es unten in die Shownotes mit reinhauen.
Super, macht das ja.
Genau.
Okay, Markus Schmidt Junior, muss ich den kennen?
Na, ist eben halt wirklich sehr guter, geschätzter Filmkritiker. Er ist sehr detailliert, er nähert sich aus verschiedenen Blickrichtungen. Also gerade so eine soziologische und auch politische Sicht halt auch mit drauf, das finde ich sehr wichtig, weil es das heute so in der Form nicht mehr gibt. Ich habe das Gefühl, dass Kritik sich so im Großteil nur noch in Wertungen abspielt und nach Gefallen richtet und nach Klickzahlen. Und mir fehlt dann eben halt auch so eine schöne differenzierte Sichtweise, also richtig eine klassische Kritik, wo man eben halt auch 2-3 Mal diese Kritik lesen muss, um sie überhaupt erfassen zu können. Und genau sowas bedient eben halt, das ist sozusagen noch alter Schlag, bloß eben halt von einem jungen Menschen gemacht halt. Und an der Stelle vielleicht auch noch ein anderer Podcast zu empfehlen, und zwar die Projektion Kinogespräche. Haben auch dazu zu dem Thema Filmkritik auch eine sehr schöne Episode gemacht. Und der Sebastian und der Markus, die räumen da auch ein bisschen auf. Und ich finde das gut. Das ist ein schönes Gespräch. Auch hier haue ich in die Shownotes mit rein. Hört euch die Projektionen an. Fred, lass uns ein Haus kaufen und darin wohnen.
Ja, Basti, lass uns zusammenziehen. Genau. So wie unsere zwei Protagonisten in dem Film, den wir besprechen wollen. Geschenkt ist noch zu teuer.
Und im Englischen The Money Pit.
Ja, ich habe das mal versucht, als Übersetzung zu finden. Gibt es nicht so direkt, aber Fass ohne Boden.
Fass ohne Boden.
Ja. Gut. So könnte man es vielleicht übersetzen. Dann steige ich mal direkt ein mit einer schön für uns zusammengestellten Zusammenfassung. Anna wird von ihrem Ex-Mann vor die Tür gesetzt. Sie und ihr Freund Walter suchen nach einer Bleibe. Doch die beiden haben mit ihrer finanziellen Situation zu kämpfen. Als ihnen plötzlich ein preiswertes und hübsches Haus angeboten wird, können sie ihr Glück kaum fassen und unterschreiben die Kaufverträge. Erst als sie das Haus zu Gesicht bekommen, ahnen sie, dass sie einen großen Fehler gemacht haben. Eine abenteuerliche Renovierung steht bevor, bei denen überraschende Funde gemacht werden.
Ich finde das Wort Renovierung in diesem ganzen Zusammenhang, wenn man den Film gesehen hat, ein bisschen untertrieben, aber ja. Der Film ist von 1986 und von dem Regisseur Richard Benjamin inszeniert. Den kennen vielleicht einige noch aus dem ersten Westworld-Film, also aus dem Westworld-Film von 1973, diese Grisham-Verfilmung.
Mit Yul Brynner.
Ganz genau. Und er hat sich dann irgendwann dazu entschlossen, Regisseur zu werden und hat zum Beispiel halt auch Sachen wie Little Nikita gemacht oder Meine Stiefmutter ist ein Alien. Und große Bekanntheit natürlich auch durch Meerjungfrauen küssen besser. Der hat so die klassischen 80er, 90er Komödien gemacht, so Familien-Teenie-Komödien. Also wenn ich sowas lese wie Taschengeld oder Made in America, das waren so zwischen Komödie und so ein bisschen Drama irgendwie so angesiedelt. Genau, der hat das hier inszeniert. Mit Tom Hanks, Shelley Long, Alexander Godunov und Philipp Bosco, Joe Mantegna, also riesengroß.
Ja.
Produktion bzw. das Drehbuch ist spannend, weil hier hat ja Steven Spielberg seine Finger mit im Spiel. Und das Drehbuch hat David Giler geschrieben. David Giler kennt ihr bestimmt noch, wenn ihr unsere Alien-Folge gehört habt. Das ist der Typ, der unter anderem mit im Produzententrio sitzt, die Brandywine Corporation haben und Alien halt produziert haben, und zwar alle Teile. Da sitzen die halt mit drinne. Und da gehört er mit dazu. Genau. Produktion: Kathleen Kennedy, Frank Marshall, also die üblichen Verdächtigen bei Steven Spielberg. Und wir haben hier knackige 91 Minuten. Also schönes Format. Vielleicht noch für die Cracks und Nerds. Wir haben den Film gedreht, Spherical, auf 35mm Film. In einem Seitenverhältnis 1.85:1 und das Ganze wurde auf Moviecam-Kameras gedreht und das soll eigentlich auch reichen. Fred, wir haben jetzt eigentlich soweit alles. Frage, kannst du dich entsinnen, wann du diesen Film das erste Mal bewusst wahrgenommen hast?
Nee, leider nicht. Also der Film ist auch komplett aus meinem Gedächtnis verschwunden gewesen, bis du gesagt hast, lass uns den doch schauen. Und dann habe ich ihn mir zugelegt und im Zuge der Beschaffungsmaßnahme gemerkt, ja, den kenne ich natürlich. Schaue ich mir nochmal an, freue ich mich. Und wann, weiß ich nicht. Also irgendwann im Fernsehen, entweder aufgenommen, bewusst dann in meinen 20ern aus Interesse an Filmen allgemein oder tatsächlich im Fernsehen mal nebenbei geschaut. Ich habe absolut keine bewusste Erinnerung, wann ich den zum ersten Mal gesehen habe. Wie sieht's bei dir aus?
Bevor ich weit aushole, es gibt eine sehr, 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 sehr verrückte Geschichte zu diesem Film. Das war so ein Film, der Mitte der 90er, wenn der im Fernsehen lief, auch so, ich glaube, der lief auf RTL meistens, da auch groß beworben wurde. Das heißt also, wenn du montags den Fernseher eingeschaltet hast, wusstest du, was nächste Woche Sonntag schon kommt.
Ja.
Und die Werbung hat uns immer getriggert und wir hatten uns schon gefreut, diesen Film zu sehen. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich zu dieser Zeit eigentlich schon längst hätte das Buch Robinson Crusoe zu Ende lesen müssen. Dieser Film lief an einem Sonntag im normalen Abendprogramm 20.15 Uhr. am nächsten Montag in der letzten Unterrichtsstunde in der 6. Deutsch sollen wir eine Arbeit über dieses Buch schreiben. Mhm. Prä-Internet-Zeit. Ich kann mir keine Zusammenfassung irgendwo zusammensuchen. Du musst das Buch lesen. Ich hätte nachmittags in mein Kinderzimmer gehen können, anfangen können mit Lesen und wäre sehr wahrscheinlich bis irgendwann nachts um 11, um 12, um 1 mit ein paar Seiten überspringen durch gewesen, sodass ich zumindest mich gut durchhangeln kann. Dann lief aber ja dieser Film und dann habe ich den Film halt geschaut und auch noch zeitgleich mit aufgenommen und die Werbung rausgeschnitten, um dann ins Bett zu gehen, um dann festzustellen, Mensch, du musst doch jetzt noch das Buch lesen. Und habe dann es wirklich geschafft, bis früh um 3:30 zwei Drittel des Buchs zu lesen. Hm. Und nächsten Morgen völlig übermüdet zur Schule zu gehen. In der 5. Stunde hatten wir Sportunterricht, Hochsprung. Und für das Erreichen der Note 2 bin ich über dieses Seil drüber gesprungen, bin aber so blöd auf der Matratze aufgekommen, dass ich mir dabei den Arm gebrochen habe. Ich habe mich sozusagen blöd abgestützt sozusagen beim Unterfallen und habe mir da den Arm gebrochen dabei. Was denn dazu führte, dass ich ja dann ins Krankenhaus kam und nun ja.
Du konntest Robinson Crusoe zu Ende gelesen.
Ich durfte, es war jetzt, ich konnte sozusagen nicht einen Beweis stellen und mir vor allem noch meine Note dafür abholen. Und genau, damit verbinde ich sozusagen so ein kleines bisschen diesen Film. Und ich hatte ja dann auch genügend Zeit, mir diesen Film ja dann zu Hause anzuschauen. Ich glaube, ich hatte den ein paar Mal gesehen und kaputt gelacht damals. Das war wirklich so ein Film. Und der ist dann in meinen, ich glaube, Jugendjahren dann irgendwann so um 17, 18, ist er dann aber auch dann irgendwie in der Versenkung verschwunden. Also mit meinen selbst aufgenommenen Videokassetten, die ich dann irgendwann alle irgendwann mal entsorgt habe, ist der dann auch mit verschwunden. Und ich glaube, ich habe in den 2000 Dingensjahren, ich weiß nicht mehr wann genau, wollte ich diesen Film mir nochmal besorgen. Und da gab es den aber nur noch in einer DVD mit einer Neusynchronisation. Schade. Und da hatte ich mich ein bisschen geärgert. Und jetzt hatte ich vor unserem Umzug diese Blu-ray gesehen und gesehen, oh, da ist ja die Originalsynchro drauf. Und da habe ich wieder zugeschlagen. Und dann ja, kam eins zum anderen und jetzt unterhalten wir uns über diesen Film.
Finde ich gut. Schöner Anlass gewesen, das nochmal zu schauen.
Der Film ist ganz, 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 ganz klassisch aufgeteilt. Wir haben den Anfangsteil mit einer Exposition, die für meine Verhältnisse vielleicht ein kleines bisschen zu lang geht. Das dauert ungefähr eine knappe halbe Stunde, bis das eigentlich erstmal so weit gesetzt ist. Und dann geht der Film ab dann eigentlich erst so richtig los. Was mir allerdings in dieser ersten halben Stunde jetzt beim Rewatch aufgefallen ist, ich hatte es auch nochmal nachgelesen, der Film ist ja komplett in New York gedreht worden, auch in solchen New York Studios ist der irgendwie gedreht worden. Und diese erste halbe Stunde habe ich das Gefühl, man sieht so einen soaphaftigen, so einen serienhaften Charakter, sieht man dort irgendwie in dem Bild. Und ist auch ganz merkwürdig ausgeleuchtet und ganz viel mit Schlagschatten gearbeitet. Das heißt also, ich habe sozusagen ein hartes Licht, was einen harten Schatten wirft. Und das ist untypisch. Und irgendwann habe ich das dann, weil es auch im weiteren Verlauf des Films auch verwendet wird, auch raus, für mich zumindest rausgelesen, dass das von dem Regisseur ein Stilmittel ist. Würde ich gerne später nochmal drauf kommen, aber merkt ihr mal harte Schatten. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand wirklich diese komplette Exposition, die fand ich ein bisschen zu lang. Also ich für mein Gefühl hätte da locker 10 Minuten rausschneiden können.
Das ging mir auch so. Erstmal, was ich geil fand, was vielleicht ein paar Leute, die nach 1990 geboren wurden und nicht so sehr sozialisiert sind mit dem 80er-Jahre-Film, man schaltet diesen Film an und man ist in einem 80er-Jahre-Film. Man ist einfach in genau der Stimmung. Ich weiß nicht, ich weiß immer nicht genau, was die machen, aber es ist so, dass so ein typisches eine typische Art und Weise, die Figuren einzuführen, die Story zu erzählen, die Kamera zu halten, die Stadt als Thema oder wie auch immer da oder als Rahmen zu inszenieren. Die Musik spielt natürlich auch immer noch eine kleine Rolle. Und da wird dann so langsam das etabliert, gerade wenn man dann noch den Film schon mal gesehen hat und vor langer Zeit natürlich weiß, es geht, oder man weiß ja, dieser Film geht irgendwie die lustige Richtung. Fängt ja insgesamt sehr langsam erzählt und ruhig an. Ich fand das jetzt nicht schlimm, aber in der Länge natürlich wurde es dann, so wie du sagtest, ein bisschen zu viel. Also das Erzähltempo fand ich durchaus schön, dass das so langsam reinrutscht und es steigert sich ja dann im Laufe des Films, aber es dauert einfach eine Weile, bis sie an dem Punkt sind, wo der Film quasi losgeht. Wo es eigentlich wo die an den Punkt angekommen sind, wo die alles klargestellt haben, wo die Einführung da ist, wo klar ist, das ist jetzt eigentlich die Grundproblemlage und jetzt sind wir da, wo es eigentlich sein sollte. Was möchtest du sagen?
Ja, gehe ich komplett mit und mir ist noch was aufgefallen und zwar bei meinem Gespräch mit dem Dominik zu Jagd auf einen Unsichtbaren haben wir auch die Eröffnungssequenz von dem Film besprochen und das ist ein ganz einfacher Schwenk. Ganz einfacher Schwenk und zwar von rechts nach links über San Francisco. Mehr nicht. Um sozusagen den Ort, wo alles spielen soll, zu etablieren.
Ja.
Und er fand es generisch und ich fand es einfach nur gut. Zum einen, weil A, ist es ein Stilelement von Carpenter, was er eigentlich fast in jedem Film hat. So diesem Schwenk, klassisch aus dem Western. Und er bringt mich in eine gewisse Stimmung rein mit der Musik.
Ja.
Und hier haben wir sozusagen genau das Gegenteil davon. Denn wir haben hier ganz viele Einstellungen von New York mit einer poppigen Musik, wo einfach nur die Credits laufen. Und du kannst mich ja als Nerd bezeichnen, auch nicht, aber wenn ich Schrift setze auf mein Bild, dann versuche ich eben halt bestimmte Linien oder Linienmuster nicht mit meiner Schrift sozusagen zu zerstören, sondern versuche das zu integrieren, da sozusagen mit dem vorhandenen Bild zu arbeiten. Und das macht es nicht, das ist einfach nur draufgeklatscht und das ist einfach nur ganz willkürlich überblendet und das ist so eine Videoclip-Ästhetik, so draufgeschmissen, so Soap-Serien-Ästhetik, die eigentlich von einer anderen Qualität erzählt, also im Filme machen, finde ich zumindest. Also das gibt mir da sozusagen irgendwie einen ganz komischen Einblick. Was ich schön finde, sind natürlich schöne, warme Bilder. Aber trotz alledem hat das auch mit dem ganzen restlichen Film nichts zu tun. Denn von der Großstadt sehen wir auch nicht wirklich viel. Denn es spielt sich dann irgendwann alles ja dann in dem Haus ab.
Und
da habe ich dann gemerkt, so okay, Irgendwas haut noch nicht ganz hin und gerade so in dieser ersten halben Stunde. Was haben wir gesagt? Es ist auch insgesamt zu lang und da habe ich so das Gefühl, dass sich der Regisseur da ein ganz kleines bisschen, ich würde nicht sagen, aber ich glaube, die Produktion hat gesagt, achte ein bisschen auf die Zeit. Wir müssen die 90 Minuten vollkriegen und hol dann nochmal ein bisschen was raus. Und wenn du jetzt noch weißt, dass Shelley Long kurz vorher schwanger war und gerade ihr Kind entbunden hat und da sozusagen schon wieder fit sein musste und du hattest einen Tom Hanks, der noch in zwei anderen Produktionen kurz davor und kurz danach eigentlich schon drinsteckte, kann ich mir schon vorstellen, dass es so ein Dreh zwischen Tür und Angel war und du musst da auch trotzdem noch ein bisschen mehr Spielzeit rausholen. So ging es mir zumindest, so kommt es mir halt jetzt vor und auch wenn ich so die Trivia ein bisschen lese.
Ja, also die Trivia habe ich nicht gelesen, dann sage ich einfach mal, dann wird es wohl so gewesen sein, wie du das sagst, denn es ist einfach ein bisschen zu lang, als dass das Sinn macht und wenn man den Rest des Films ja dann schon sehr drauf auf Gags setzt, sage ich mal, um dann eigentlich zu seinem eigentlichen Thema zu finden, da hast du natürlich eine beschränkte Auswahl wahrscheinlich. Da musst du, bei Gags kommt es auf Timing an und im Making-of sieht man dann, dass da noch einige Gag-Szenen rausgeschnitten wurden, die im Film nicht gelandet sind. Und damit das halt zündet, ist es wahrscheinlich letztendlich zu kurz gewesen und die haben dann einfach ein paar Szenen, die sicherheitshalber gedreht wurden, am Anfang dann einfach drin gelassen, um es zu strecken. Das könnte schon sein.
Woran man es halt auch merkt, ist halt natürlich der Beruf, den hier Walter Fielding ja nachgeht, gespielt von Tom Hanks, der so eine Art Manager ist für Künstler, für Bands. Und da hast du von einer Heavy-Metal-Band bis zu diese Transvestiten, diese vollbeerdigten Transvestiten.
Ja.
Genau, die sich in Meryl Streep Girls umbenennen wollen und im Deutschen sagen sie sowas wie, wir wollen uns umbenennen in dicke Bräute. Nee, Quatsch, die heißen dicke Bräute und wollen sich umbenennen in rosa Bürstenschweine oder irgend sowas. und Da sind natürlich ganz witzige Charaktere, die da gezeigt werden, aber die in dem ganzen Film nie wieder eine Rolle spielen werden. Ja, die zum Schluss dann halt einfach kurz mit auftauchen, aber ansonsten da so reingeworfen werden. Und daran merke ich halt schon so, ich glaube, da wurde halt einfach so ein bisschen gestreckt halt. Und meine Freundin kam rein, als ich mir den Film angeschaut habe und hat noch ein paar Handgriffe gemacht und war eben halt knappe halbe Stunde weg, kam rein und dann fing es an, genau mit dem Haus. Also genau ab dem Moment, wo die sozusagen in das Haus beziehen, also als sie in dem Haus schon drinnen wohnen, ab da kamen sie rein, meinte so, Mensch, hatte das gar nicht so lange in Erinnerung. Und mir ging es ähnlich, ich hatte das auch nicht so lange in Erinnerung.
Ja, also genau. Das ist, ich glaube, wenn man den Film einfach zufällig mal reinschaltet, ist das die kritische Zeit, wo man dann vielleicht aussteigt und wenn man den Film nicht kennt, sagt so, naja, ist mir ein bisschen zu träge, da kommt nichts mehr, weil es einfach ein Stück zu lange dauert. Und
dem allerdings gegenübergestellt finde ich allerdings die Zeit, die er sich natürlich jetzt nimmt, wiederum gut im Sinne der Charakterisierung und ganz besonders von Max hier von Alexander Godunov gespielt. Es ist so, ich musste wirklich so lachen, als ich ihn gesehen habe in seiner Mimik, in seiner Gestik und die Art und Weise, wie er sich ausdrückt und was er dann halt sagt. Mhm. Also das ist so ein ganz zynischer und sarkastischer, nein, sarkastisch nicht, der ist wirklich eher zynisch und so abgeklärt Charakter. Und das macht halt einfach wirklich echt Spaß, wie er vor dem Orchester da halt steht und das so subtil beleidigt.
Der spielt auch so schön überdreht. Eigentlich hat es mich schon fast ein bisschen, also so ein auch typisch 80er Jahre Art, bestimmte Figuren zu etablieren, so klamaukig überdreht. Ich habe mich auch ein bisschen an Hudson Hawk erinnert, wo Dings da Wumster, der auch so überdreht agiert. Wie heißt er?
Er reagiert. Meinst du Richard E. Grant?
Ja. So nicht so schlimm wie dort, aber so. Das ist halt eine Person, wo du denkst, sowas trifft man nicht im wahren Leben. Ich meine, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es gibt Leute, die so tatsächlich sind, so theatralisch. So eine Person gibt's, aber es ist eben so ein, vom Prinzip her denkt man sich, so eine Leute gibt's gar nicht. So ist wirklich eine Kunstfigur, hat man das Gefühl. So ein, ist einfach, es macht Spaß, den zuzuschauen, wie der da in seinem Akzent spricht. Das ist ja, ich weiß gar nicht, wo der eigentlich herkommen soll, aber der Schauspieler ist ja ein Russe, ne?
Er kommt aus Russland, ja, das haut schon hin.
Ja, ist einfach schön. Und da diese langen, blonden Haare, das ist auch also von. Der hat eine echt schöne Wirkung. Das macht Spaß, dem zuzuschauen. Der ist eigentlich sogar am Anfang der Einzige, der so ein bisschen das da schon einen kleinen Komödienfaktor mit reinbringt. In dieser Einführungssequenz, während die anderen beide einfach so liebespärchenmäßig agieren.
Was ich interessant fand, ist das Gefälle vom Alter zwischen Tom Hanks und Shelley Long. Er war damals 29 und sie 36.
Das habe ich jetzt auch von den Schauspielern mitgekriegt. Ein bisschen
fällt im Film aber jetzt echt, ja, findest du?
Also ich betone auf ein bisschen. Also es war jetzt schon so, also Tom Hanks wirkt einfach wahnsinnig jung in dem Film. Und da der ja auch im Gegensatz zu Shelley Long immer noch sehr präsent ist und man einfach sein das aktuelle Gesicht von Tom Hanks wirklich auch präsent hat, wirkt er, ja, 20er, wenn du mir gesagt, wenn man mir gesagt hätte, der wäre in dem Film 19 gewesen, hätte ich es dir auch abgenommen. Und sie wirkt halt ein bisschen reifer, so um die 30 halt irgendwie, finde ich, sieht sie eben aus. Ja.
Genau, viel geredet jetzt über diesen Anfang, über den wir im Detail gerade gar nicht wirklich geredet haben, aber lass uns skippen, lass uns bei ungefähr Minute 30 einsteigen. Die haben jetzt ein Haus gekauft und das Haus war spottbillig. Und es muss einen Grund geben, warum. Und ab jetzt fängt sozusagen ein Slapstick-Feuerwerk an, wo ich selber überrascht war, dass ich, als ich ihn gesehen habe, ich musste auch teilweise prusten vor Lachen. Ich wusste zwar genau, was passiert, aber da sind Sachen dabei, Es geht wirklich los. Er will versuchen, eine Tür zu reparieren und er repariert diese Tür und dann fliegt die Tür dann aber, nachdem er sie repariert hat, komplett aus dem Rahmen raus. Er versucht zu klingeln und dann explodiert da noch irgendwas und so ganz viele Kleinigkeiten.
Ja, schon, so eine Art Charlie Chaplin Humor ist das eigentlich schon. Ne? Es geht was komplett ohne Ton funktionieren würde. Da könntest du diese typische Charlie Chaplin Musik im Hintergrund laufen haben, alles noch ein bisschen schneller abspielen lassen. Da hättest du genau das gleiche Feeling. Bisschen Slapstick und Artistik.
Und ich glaube, jetzt blüht Richard Benjamin richtig auf. Der blüht jetzt richtig auf. Der hat sich das, und wir beide haben ja diese Mini-Doku, wenn man das so nennen kann. Also für mich ist das eigentlich nur so ein Promotion-Clip eigentlich nur gewesen. Aber da siehst du ihn, wie er Tom Hanks eine Szene erklärt, anhand eines kleinen, voll beweglichen Miniatur von dem Haus.
Ja.
Und da wusste ich auch ganz genau, alles klar. Das ist komplett durchgeplant. Und ich hatte ja vorhin schon erwähnt, ganz viel Schlagschatten sieht man ja in dem Film.
Genau, als Stilmittel hast du gesagt.
Genau, der Film ist ja erstens immer ein Remake. Also der Film heißt im Original, der ist von 1948 mit Cary Grant. Wir alle lieben und mögen ihn.
Oh ja, auf jeden Fall.
Und Mr. Blandingus builds his dream house und bei uns übersetzt nur meiner Frau zuliebe. Und das ist sozusagen ein Remake. Wenn ich jetzt diesen Stil, diesen Look sehe, von dem ich gerade gesprochen habe, diese harten Schatten, musste ich immer an Buster Keaton-Filme, Charlie Chaplin hat es doch gerade angesprochen, denken. Da ist es sozusagen gang und gäbe. Und ich interpretiere das jetzt auch so, als möchte sich hier Richard Benjamin einfach mal verneigen. Und möchte das sozusagen bewusst als Stilmittel mit einbringen, um auch da die Verbindung halt auch mit ziehen zu können. Also ich habe das dann so wahrgenommen, ich musste auch wirklich nochmal nachschauen und fand das dann wirklich spannend. Weißt, das ist was Unübliches, so eine harten Lichter und Schatten zu sehen, also auch für damalige Verhältnisse.
Aha.
Es ist sonst immer sehr softes Licht. Und auch wenn der Film jetzt viele Szenen hat, die draußen sind, selbst da hat man sich Mühe gegeben, das Licht auch soft zu machen. Aber es gibt eben halt bestimmte Szenen. Und zwar immer dann, wenn die beiden einen Konflikt haben, Tom Hanks und Shelley Long, sind ganz besonders harte Schatten zu sehen. Genau.
Das ist ja spannend. Also ich hätte es gar nicht so ausdrücken können, aber vom Bild her ist mir schon aufgefallen, dass es irgendwie nicht nach Hochglanzkino aussieht. Ja, so, sondern eher ein bisschen nach einem, ein bisschen eher Richtung Fernsehfilm. Vom,
genau.
Ne? Das, was du jetzt gesagt hast, das ist mir so unbewusst aufgefallen, vom wie ein gut inszenierter Fernsehfilm, aber immer noch ein Fernsehfilm und nicht der Hochglanz 16:9 Kinofilm, wo alles schön weich und krass ausgeleuchtet ist, dass genau alles, das Licht so richtig stimmt, und sondern eben relativ hart, wie du sagst.
Genau. Jetzt darf man auch nicht vergessen, und das ist ganz wichtig, also der Kameramann Gordon Willis, der auch unter anderem der Pate Teil 2 gemacht hat. Ja, also das sollte jetzt hier vielleicht an der Stelle schon mal als Referenz auch ausreichen. Also der Mann, der weiß, was er da auch tut.
Ist nicht Unfähigkeit.
Ganz genau. Deswegen nehme ich das auch ganz bewusst als Stilmittel wahr, ganz besonders bei so einem wegweisenden Film wie Pate 2. Also gerade was Under Exposure eigentlich bedeutet. Also er hat ja so dunkel belichtet.
Ja.
Das ist so ein tolles, tiefes, dunkles Bild, selbst bei Außenszenen. Das ist ganz, 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 ganz wunderbar. Und der hat sich hier was auch mit dabei gedacht. Also er hat hier auch definitiv auch das wahrscheinlich auf Anweisung dann halt auch von Benjamin halt auch so gearbeitet. Denn der Film hat auch wirklich Momente, wo er einfach toll war. Und da gibt es noch eine Szene, da werde ich nachher noch drauf zu sprechen kommen. Aber als ich die gesehen habe, hatte ich so kurz einen Moment so, oh, da muss ich mal ganz kurz zurückmachen. Kommen wir dann aber noch kurz zu sprechen. Also er hat hier noch einen sehr uniken Moment hier noch drinne festgehalten mit der Kamera.
Okay, du merkst es dir. Ja, weil ich gerade nicht weiß, wo ich
hinaus
bin. Du merkst es dir. Ja, der Humor, an was ich manchmal denken musste, und vielleicht passt da aber eben auch dieses harte Licht besser hin, weil der Humor ja sehr physisch ist. Ein bisschen habe ich an Tom und Jerry denken müssen. Irgendwie, es sind zwar keine Jagdszenen, aber gerade als dann, also so ein sehr physischer Humor, wo einfach sehr viel mit kaputt ist. Das Haus geht ja kaputt und das wird, man hat einen Eindruck davon, der Eindruck ist, es müsste ständig irgendjemanden eben was gebrochen werden oder wehtun. Ne? Es ist eben keine verbale Humor, keine verbalen Spitzen in dem Sinne, sondern es ist wirklich ein Slapstick-Humor, wo Sachen kaputt, also ganz besonders die eine Szene, wo dann Tom Hanks im Zement fällt und dann dieses Außengerüst, der Humor, da kommt es ganz besonders, wo dann das Gerüst halt, wo er das Gerüst runterrutscht und so wie bei Tom und Jerry oder bei so diesen typischen Trickfilmen, wo eine Sache passiert, kaputt geht und dadurch wieder was anderes anstößt, was wieder was anderes anstößt, was wieder, ja, dann das Klavier bringt dann, geht auf den, keine Ahnung, bringt irgendwelche, schmeißt einen Eierkocher an, der dann die gekochten Eier, kommen dann Küken raus, bla bla bla. So in der Art vom Gefühl her, so eine Art physikalischer, meinte ich. Nicht physischer, also physisch auch, so ein physikalischer Humor, der irgendwie auf dem Eindruck basiert, dass man sich vorstellen kann, was da physikalisch gerade passiert. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie chronologisch wir durchgehen wollen, aber zuerst eben die Treppenstufe, die einfach einbricht und bis zur Badewanne, die durch die Decke bricht, oder ganz brutal die Szene, wo er im Boden feststeckt. Das ist eigentlich eine Szene, die eigentlich eine Folterszene ist, wenn man es genau nimmt. Also wenn es mal, wenn es mal normal nimmst, der arme Tom Hanks ist durch ein Loch im Boden gerutscht und ist da festgeklemmt, sodass er seine Arme vielleicht gerade, glaube ich, gerade noch so bewegen kann und ist da einen Tag lang alleine in dem Haus festgeklemmt und singt vor Verzweiflung. Man findet es total witzig, aber eigentlich ist das was einen Menschen für den Rest seines Lebens traumatisieren kann.
Was ich am witzigsten eigentlich fand, und jetzt auch, wenn ich jetzt so nachträglich drüber nachdenke, ist der Humor von Tom Hanks in dem Film, also die angelegte Rolle, dieses selbstironische, dieses selbstironische Kommentieren einiger Szenen, als die Brücke zusammenstürzt und er es noch mit einem letzten Sprung noch schafft, sich noch an diese Brüstung da ran zu springen, und Shelley Long kommt an und steht auf seinen Füßen, und in dem Moment, wo sie runtergeht, fliegt er halt runter. Du hast einen Schnitt, wie er da steht und hat dann die Hände so abgeklebt und sagt, ich würde das ja gerne selber machen, aber da ist mir jemand auf die Finger getreten. Und das macht er sehr oft in diesem Film. Und das gibt ja noch eine zusätzliche Ebene Humor. Das ist, also verlässt sich also nicht nur auf den Slapstick, sondern Tom Hanks trägt da selber noch ein bisschen was noch mit dazu bei, indem er das noch ein bisschen Revue passieren lassen kann, nochmal extra für uns. Und das halten wir da nochmal schön nach. Die Badewannenszene finde ich übrigens sehr spannend. Das ist mir als Kind tatsächlich schon aufgefallen. Die schütten da ja Unmengen Wasser rein. Fliegt die Badewanne runter und kommt unten auf. Hast du nur Splitter und Scherben, aber kein Wasser.
Alles ganz trocken. Na, sowas. Ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, weil danach ja direkt dieses geile Lachen von Tom Hanks losgeht. Dieses ikonische, seehundartige Lachen, wo du einfach nur mitlachen musst.
Ich kann mittlerweile nicht mehr drüber lachen, aber als ich es früher als erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Mal gehört habe, musste ich jedes Mal lachen. Aber mittlerweile kann ich nicht mehr lachen. Aber es wurde auch in einigen Filmen auch sehr doch sehr häufig zitiert, beziehungsweise eiskalt 1:1 verwendet oder irgendwo reingeschnitten.
Ja. Es ist mein zweites Mal gewesen, wahrscheinlich, dass ich den Film gesehen habe. Maximal das dritte, aber gefühlt das zweite seit langer Zeit. Und da guckt man mit und wird einfach mitgezogen von, ich habe mich auch, also das eine ist natürlich der reine Slapstick, das andere ist natürlich der Wahnsinn, in den das Paar abrutscht. Und ein bisschen habe ich mich in so eine Art Dschungelhorrorfilm à la Predator ein bisschen versetzt gefühlt, wo dieses Paar alleine im Haus ist und halt statt gegen den Dschungel, quasi, also gegen die Umgebung kämpft, weißt du? Oder halt, was man auch nehmen könnte, wäre in Haunted House als Vergleich, wo halt Leute quasi alleingelassen in der Umgebung sind und die Umgebung der Feind ist. Und das ist ja brutal. Ich meine, es ist dein Haus und dein Haus arbeitet gegen dich. Du weißt nicht mehr, wo du sicher bist. Dann kommen diese Szenen, die ich ja persönlich auch schon erlebt habe und viele anderen vielleicht auch. Das Haus ist eingerüstet, man hat Bauarbeiter im Haus. Und muss dann mal dran denken, dass man morgen, wenn man nackt ins Bad geht, vielleicht gerade ein Bauarbeiter vorm Fenster steht. Ich kenne das, ich habe das auch schon im Urlaub sogar gehabt, dass Leute an die Scheibe geklopft haben. Nette Story nebenbei war in Prag bei Airbnb nicht so gut gelaufen, das Haus war eingerüstet. Wir wussten am Ende gar nicht mehr, ob das ganz legal ist, dass der Typ uns hat da wohnen lassen, war nur eine sehr spärlich eingerichtete, ziemlich geile, große Wohnung, aber halt nur mit so 2-3 Sachen drin. Der Typ hat selber damit geschlafen, der da sich irgendwie aber als Immobilienmakler verkauft hat. Und dann klopften abends dann, oder ach, es war im Herbst, es war dunkel, könnte auch später Abend gewesen sein, sowas, die Bauarbeiter ans Fenster und wollten mit uns sprechen, ohne ein Stück Englisch zu können, auf Tschechisch, um uns irgendwie begreifbar zu machen, dass das ein Haus eine Baustelle ist und da eigentlich niemand drin wohnen darf. Da waren wir ein bisschen verwirrt und hatten dann auch erstmal überlegt, wie schnell wir jetzt versuchen abzureißen und zurückzufahren oder uns eine andere Unterkunft suchen. Ja, das ist halt so ein Haus und das gerade der Ort, wo du schlafen möchtest, da möchtest du das Gefühl haben, eine gewisse Sicherheit zu haben.
Mhm.
Und das ist eigentlich ein ziemlicher Horrorfaktor und das merkt man diesem Paar auch an. So lustig dieser Slapstick ist, die drehen ja am Rad und werden immer wahnsinniger. Und genau so ist das. Also es hätte quasi ohne den Slapstick, hätte das auch ein Horrorfilm sein können.
Ganz direkt, genau.
Die Reaktion von den beiden geht in die gleiche Richtung. Wahnsinn. Mhm.
Es funktioniert tatsächlich so richtig ganz gut, auch so dieser ganz schmale, also es steigt so ganz langsam stetig, du kannst das aber richtig so nachvollziehen und dann kommt dann die nächste Ebene dazu, nachdem das Haus einigermaßen dekonstruiert ist. Mhm. Du denkst, was sollte da jetzt eigentlich noch passieren, kommt ja dann eben halt schon die nächste Ebene, dass die ja dann nach Handwerkern suchen. Sozusagen erstmal noch dieses Dilemma einfach, wie schwer ist es überhaupt, nach Handwerker ranzukommen. Mhm. Und dann kommt da eigentlich der große Auftritt von Philipp Bosco und seine ganze Bande von Handwerkern, die dieses
Haus. Mantegna, genau. Nee, das war der andere, Art Schrink. Curly, genau.
Genau. Mag ich sehr gerne. Ich habe den in der deutschen Original, also Erstsynchro ja gesehen und da wurde ja noch von Edgar Ott noch gesprochen und ist auch insgesamt natürlich auch ein super charmanter Schauspieler. Und dann kommt da diese ganze Truppe an und die machen dieses ganze Haus einfach nur kaputt. Und du fragst dich als Zuschauer, wie jeder andere auch dort in diesem Film, was tun die da eigentlich? Ich sag ihnen, das sind Tiere, das sind Arbeitstiere mit vollem Einsatz. Und ich stelle mir dann einfach nur die Frage, was machen die denn da eigentlich? Warum müssen die Fassade einreißen? Und das habe ich zwar nicht verstanden, aber ich glaube einfach nur, um diesen Wahnsinn noch ein bisschen hervorzubringen, also für die Charaktere sozusagen, dass du auch was Äußerliches hast, also ich als Zuschauer, und zu sagen, okay, jetzt reißt langsam auch die Fassade ein. Also als Sinnbild, so funktioniert es wiederum.
Ja.
Also du wirst innen ein bisschen ausgehöhlt, weil da geht dann da was kaputt, aber wenn du noch die Fassade einreißt, ist es eigentlich zu spät und das ist eigentlich nur ein visuelles Statement zur Verfassung unserer Protagonisten. Mhm. Und ich finde, da funktioniert es wiederum ganz gut, wenn man es so sieht. Als junger Mensch habe ich mir gedacht, so, warum reißen die denn das eigentlich nur ein? So macht es schon Sinn, aber der Film macht jetzt nebenbei, während dieses ganze Haus zusammenfällt, Philipp Bosco mit seiner Chaotentruppe da angekommen ist. Im Übrigen sind da ja auch Hells Angels mit in dieser Truppe, die gespielt werden von echten Hells Angels. Egal. Auf jeden Fall gibt es dann sozusagen noch einen Zusatzstrang. Denn die Anna, die ist ja in einem Orchester, wo ja auch ihr Ex-Mann oder Nochmann in dem Fall, ja der Dirigent ist ja noch mit drinne und versucht ihm natürlich, um noch ein bisschen an Geld ranzukommen, denn so ein Haus, Reparatur kostet ja Geld, versucht jetzt noch alte Sachen zu verkaufen. Und Max wiederum findet sie aber immer noch gut und will sich ja eigentlich gar nicht scheiden lassen und versucht sie natürlich in irgendeiner Art und Weise rumzukommen. Und das wird nebenbei alles so ein bisschen so mit eingefädelt. Und jetzt kommen wir zur großen Leistung in diesem Film von Gordon Willis. Da gibt es eine Szene, wo Alexander Godunov und Shelley Long in Manhattan die Straße lang laufen. Und dann in einen Laden reingehen, wo er sich dann in ein Auto reinsetzt und sich dann hinsetzt und sagt, wie sehe ich da drinnen aus? Kannst du dich noch dran erinnern, diese Szene?
Die ist komplett gelöscht, nee.
Okay, also diese Szene. Mhm. Die Kamera steht auf dem Stativ. Teleobjektiv, allerdings mit Zoom-Funktion. Durch die Fensterglasscheibe durchgefilmt, macht die sozusagen die Bewegung, wo die Leute langlaufen. Dann laufen die am Schaufenster lang. Das heißt also, das muss wieder zurückzoomen. Kriegst du kaum mit. Und dann kommen die in den Laden rein und dann sind die in dem Laden drin. Alles eine Einstellung. Wenn ich mir vorstelle, wie lange das gebraucht hat, bis die das raus hatten. Das Glas, das spiegelt. Man darf das Glas am Anfang gar nicht sehen. Es muss aussehen, als wärst du mit der Kamera draußen. Mhm. Und dann erst drinne bemerkst, wenn, oh, die Kamera ist ja drinne. Das ist so ein grandioser Shot. Der ist so gut gestaged, so gut geplant. Und das sind so kleine Details, wo ich merke so, okay, hier sind doch ein paar gute Leute da.
Am Werk.
Am Werk. Und du kannst ihn dabei zuschauen und der Film lebt und atmet genauso solche Sachen. Auch wenn die Szene jetzt nicht mehr viel hergibt, als nur voranzutreiben, sie braucht Geld und er will eigentlich nur sie beziehungsweise Sex. Genau.
Ja. Das sagt er an irgendeiner Stelle auch nochmal so konkret, ne? Dass wenn sie halt sich nicht lossagen möchte, dann reicht ihm ja auch ein bisschen Vögeln. Er hat ja genug Frauen, er hat ja genug Beschäftigung an sich. Genau. Ich kann mich an die Szene leider tatsächlich nicht erinnern und habe so eine Spielereien auch gar nicht mitgekriegt. Mhm. Das ist schade. Wahrscheinlich muss man es dafür dann doch noch ein zweites oder drittes Mal schauen, um sich erstmal.
Tatsächlich gibt es ja jetzt nicht mehr so großartige Szenen, also in dieser Art, weil der Film, der muss ganz viel geschnitten werden. Also es muss ganz viel passieren. Also das war jetzt sozusagen von einer längeren Kameraeinstellung die einzige in der Art, außer am Anfang. Allerdings passierte da auch nicht wirklich viel. Gerade in dem Studio und so, das war ziemlich langweilig. In dem Haus musst du aber viel schneiden, schon aufgrund von der Geografie. Ansonsten hättest du dort wirklich mit verrückten, krassen Kränen arbeiten müssen, um das zu gewährleisten. Und das war damals, Mitte der 80er, noch nicht so üblich. In David Fincher zum Beispiel, der hätte das dann Mitte der 90er, Ende der 90er dann schon gemacht und hätte diesem ganzen Haus einfach nur Kamerasysteme eingebaut, damit die Kamera fluid komplett durch das Haus fliegen kann. Aber hier muss sich eben halt auf mehrere Einstellungen halt verlassen und den Film natürlich dann halt auch auseinanderpflücken. Schafft das aber auch ganz gut, sodass bei mir trotzdem ein gutes Bild, Gesamteindruck vom Haus und den einzelnen Szenen da entsteht. Genau. Der Film nimmt dann irgendwann eine dramatische Wendung oder ein Punkt, denn die Shelly verbringt eine Nacht bei Max, ne, hat die Schnauze voll von zu Hause, will mal essen, will mal duschen und sowas und zu viel getrunken und nächsten Morgen erzählt Max ihr einfach so, oh, ja, wir hatten gestern einen schönen Abend und sagt ihr mehr oder weniger indirekt, dass sie wohl miteinander geschlafen hätten.
Mhm.
Die kann sich an nichts mehr erinnern und überlegt jetzt halt nur, ob sie das jetzt nur ihrem Freund, dem Walter, beichtet oder nicht. Und ja, daraus entspinnt sich dann sozusagen dann ein kleiner Twist, zumindest ab dieser Stelle im Film.
Ja, und im Grunde genommen ist das eigentlich die Rahmenhandlung. Also das ist, wenn du als Genre musst du auf jeden Fall die Romantik mit angeben, denn das Haus, der Slapstick, das ist zwar die eigentliche Action und das, was uns als Zuschauer die meiste Freude bereitet, aber die also das Ganze ist halt eingebettet in den, ist im Grunde genommen ein klassischer Liebesfilm, wo es um die Entwicklung einer Beziehung geht und um die Höhen und Tiefen, die nimmt und die Entwicklung, wo die von einem lockeren, wir leben mal ein bisschen zusammen und vögeln rum Pärchen, hin zu einem Pärchen geht, das erst zusammenzieht, sich beim Zusammenziehen halt, beim Zusammenlegen die Höhen und Tiefen durchmacht, dann eine Krise kommt gegen Ende des Films und sich letztendlich da wieder zusammenrauft. Und wie es bei einer Rom-Com so halt ist, mit einem Happy End logischerweise, anstatt mit dramatischem Einbruch oder Selbstmord.
Du hast es ja jetzt gerade schön zusammengefasst, was jetzt alles passiert. Da sind noch ein paar Kleinigkeiten noch mit drin, die erwähnenswert sind, wie zum Beispiel halt auch dieser Running Gag, der sich da durchspinnt mit den 2 Wochen. Also ja, sprich, genau. egal wann man fragt, wie lange wird das alles dauern, es dauert immer 2 Wochen, das ist sehr schön.
Genau.
Und jetzt kommen wir trotzdem zu so einem Punkt, einem Film. Da bin ich auch jetzt beim Rewatch jetzt drüber gestolpert und da wollte ich fragen, wie das für dich war. Das ist so die Motivation für den Charakter. Fürs Drehbuch brauchen wir das. Wir brauchen irgendwas, das jetzt kippt. Sprich, also sie beichtet Walter, dass sie fremdgegangen ist. Mhm. Und er macht ihr dann natürlich Vorwürfe und am Ende ist sie sauer auf ihn, weil er ihr das nicht verzeihen kann. Mhm. Und macht dann halt dicht. Ich habe das als Kind, Jugendlicher nicht wirklich verstanden und ich stelle mir jetzt eine andere Frage. Es ist natürlich schön, von einem gerade weiblich emanzipatorischen Blickwinkel heraus betrachtet, das zu sehen, dass es eine sehr schöne Komponente ist und ich das gut finde, aber die Art und Weise, wie es dargestellt ist, die ist trotzdem noch falsch. Und es funktioniert für mich nicht. Also dieses, ich bin jetzt wütend auf dich, weil du mir nicht verzeihen kannst, das ist nicht stark genug, dass ich das jetzt sozusagen abnehme. Und ich finde, das ist der Schwachpunkt sozusagen in dieser Dramaturgie.
Ja, das ist nicht glaubwürdig. Also sie hat dadurch die Sympathie des Publikums auch nicht auf ihre Seite. Im Grunde hat sie den moralischen Fehler begangen. Und der geringere, dass er erst verspricht, du kannst mir sagen, was du willst und du kannst mir auch direkt genau das sagen. Er nimmt es ja schon vorweg, das kannst du mir sagen, ich werde nicht böse sein, dass er dann doch böse ist. Ist auch ein moralischer Fehler, aber der wiegt natürlich wesentlich weniger schwierig als das, was sie da begangen hat oder denkt begangen zu haben, dass sie fremdgegangen ist. Und das ist nicht nachvollziehbar und auch es kommt auch von ihr nicht. Ich habe nicht das. Es kommt irgendwie mädchenhaft von ihr rüber. Fand ich in dem Moment und nicht so, dass ich es wirklich ernst nehmen kann als ernsthaften Grund, sondern bei mir, ich hab das eher als so eine Art Trotz empfunden. Mhm. Ne, es kam eher so wie rüber, ich schieb das jetzt als Grund vor, um diejenige sein zu können, die böse ist und nicht, weil sie ernsthaft sauer sein könnte. Es ist nicht nachvollziehbar. Ging mir genauso. Mhm.
Genau. Und natürlich ist es natürlich auch so ein ganz furchtbares Frauenbild, was da ja auch gezeichnet wird. Es tut mir leid, hier ist jetzt Tom Hanks sozusagen der reine weiße Held, der sich hat nichts zu Schulden kommen lassen und jetzt auch noch dafür angekreidet wird, dass er jetzt sauer wird. Und sie hat sozusagen als Figur komplett verloren. Ja? Die ist ja die Schlampe, die Hure, wird sie auch, beschimpfte er sie ja, glaube ich, sogar auch. Also im Deutschen sagt er, du Hure.
Ja, der sagt Bitch und, im Englischen, glaube ich auch, ja, doch.
Genau, und selbst wenn sie ja, und das ist ja auch der Fall, selbst wenn sie nicht fremdgegangen ist, steht sie trotzdem am Ende trotzdem nicht gut da. Genau, eben halt wegen dieser ganzen Aktion. Und das ist so Abzug in der B-Note und das finde ich tatsächlich auch mit den schwächsten und schlechtesten Punkt am gesamten Film, den ich denen da auch wirklich ankreide.
Okay, ich voll mit. Der Anfang, auf dem wir so lange ein bisschen jetzt rumgehackt haben, der auch ein bisschen zu lang war, das ist was man durchaus so schmerzen kann. Das ist eben wahrscheinlich bloß 5 Minuten zu lang, es hätte wahrscheinlich gereicht, wenn es nur so ein paar Minuten, also es war ja nicht, hat sich nicht extrem gezogen, es war so ein bisschen zu lang. Damit kann man leben, die Stimmung ist trotzdem da und vielleicht funktioniert dann das Gag-Feuerwerk gerade noch besser, weil man vorher so ein bisschen in langsamere Stimmung reingekommen ist und eben die Figuren, so wie du es gesagt hattest, erstmal ein bisschen etabliert waren. Und dann kommt der Hauptteil des Gag-Feuerwerks und dann am Schluss, wie gesagt, dieser komische Twist mit dem Fremdgehen und dann böse sein, weil es einem nicht verziehen wird, da sackt der Film ein bisschen ab. Da ist der Film eigentlich so gefühlt für mich zu Ende, da habe ich meinen Spaß gehabt und das packt es dann nicht mehr, sondern dann guckt man halt zu Ende. Mhm. Ja, das reißt dann nicht rum, reißt einer nicht mehr so rein, bringt eher raus. Und dann geht es halt dann doch irgendwie zum Happy End zu und das ist dann irgendwie nett und man freut sich mit, aber es ist nicht mehr so wie es im Mittelteil ist, wenn das Chaos zuschlägt. Mhm.
Es muss man natürlich sagen, es war natürlich clever, auch so ein paar verrückte Charaktere auch schon von Anfang an mit einzufügen, die jetzt hier immer so ein paar kleine Situationen und Momente haben, um genau diesen Zwist dieser beiden halt auch ein bisschen aufzulockern, inklusive diesem großen, von dir bereits schon erwähnten Choreografie mit dem Außengerüst draußen, wo Tom Hanks dann in das Mörtelbecken reinfällt und so eine Kettenreaktion, so Domino-Effekt auslöst. Ja, der Film endet natürlich auf einer guten Note. Ja, es stellt sich raus, dass sie gar nicht fremdgegangen ist. Dann sagt sie ihm das dann am Ende, wo das Haus fertig ist. Und alles ist verziehen und vergessen. Und der Film schneidet eiskalt um zu einer Hochzeitsfeier, wo alle glücklich sind, alle sich freuen. Und
nochmal das ganze Arsenal, nochmal, nicht Arsenal, das ganze Ensemble nochmal, was irgendwie vorkam in dem Film, auch bei der Hochzeit mitspielt.
Mhm. Und dann war es das fast schon. Wir haben das Intro und das Outro zu diesem Film so ein kleines bisschen bis jetzt ausgeklammert. Mhm. Es gibt ja sozusagen da nochmal einen Rahmen drum, nämlich der Vater von Walter, am Anfang heiratet, ja, und wahrscheinlich auch dort irgendwie ein Haus kaufen will, wie wir dann zum Schluss erfahren, wird dann sozusagen auch von diesen Pärchen, die schon dieses Haus für den Sohn verkauft haben, jetzt an dem Vater auch dort ein Haus verkauft. Und man kann vermuten, dass es wahrscheinlich auch eine absolute Bruchbude ist oder sein wird. Das verdränge ich jedes Mal, weil es tut nichts, aber wirklich überhaupt gar nichts für diesen Film. Das kann man wirklich komplett rausschneiden. Das ist wirklich was. Ist
komplett. Ich hatte am Anfang noch, als der Vater kommt ja relativ zum Anfang gleich vor, also das Intro eben, ne? Die ersten Minuten habe ich den Film auch drauf gewartet, wann da nochmal irgendwie Bezug drauf genommen wird, wie das da reinspielt. Aber nichts, es hat überhaupt nichts mit dem restlichen Film zu tun. Bis zum Outro halt. Ne, am Anfang denkt man noch, ist das jetzt eine Nebenstory oder irgendwie, was hat das zu tun, dass der eigentlich einen reichen Vater hat? Oder es sieht so aus, der hat einen reichen Vater. Warum wohnt die da so komisch bei dem Ex-Mann seiner Freundin zusammen? Das spielt am Anfang noch, finde ich, hat es bei mir so ein bisschen reingespielt, um die Situation zu verstehen und ein bisschen verwirrt. Weil theoretisch, also denken wir erstmal, das Setting ist erstmal ein Sohn reicher Eltern, müsste sich doch da was leisten können. Ja, aber ist dann ganz schnell vergessen, spielt keine Rolle mehr. Und am Ende natürlich ist der Twist dann trotzdem nochmal so ein bisschen witzig, dass dann diese alte Frau, das alte Pärchen, was das Haus in New York vermietet hat, dass die dem Vater auch ein Haus verkauft haben, dass sie dem Vater auch ein Haus verkaufen. So ein kleines teuflisches Lachen am Schluss.
Hitlers Poolputzer.
Hitlers Poolputzer, genau. Mhm. Ja, oh, das Wort ist, warte mal, so Wort ist, ich weiß gar nicht, wie es im Englischen war. Na, habe ich vergessen. Da war es aber was anderes.
Ja. Und das war's schon. Der Film ist vorbei. Alle sind alle sind glücklich. Die beiden heiraten und das Haus ist schön gemacht und so ein klassisches 80s Happy End.
Ja.
Und Benjamin ist allerdings clever und hält sich das wirklich, er macht es wirklich ganz kurz und knapp. Ja. Kein riesengroßes Primbamborium, sondern zack, aus, fertig. Und ja, dann ist der Film vorbei.
Na, ich finde, also der Film ist eine Blaupause für eine gewisse Art von Komödie. Das hat man dann, also dieser Schluss, wo zum Beispiel, mit Happy End, wo der ganze Cast nochmal irgendwie aufschlägt, hat man so oft in Komödien, dass dann alle nochmal zum Happy End zusammen feiern, ist so ein ganz typisches Stilmittel. Und auch dieser Grundaufbau, dass es das erst wird alles so ein bisschen nett etabliert und dann führen die Bausteine so nach und nach zum Chaos. Ist ja typisch für Komödie, also dieses, dass der Informationsfluss irgendwo komisch unterbrochen wird und dadurch Missverständnisse entstehen und dann in dem Fall eben das Physische, dass das Haus gegen einen arbeitet und es geht immer mehr zu Bruch, Slapstick. Ja, und für Rom-Com natürlich auch genau das, so ein klassischer Aufbau. Wie sich das Pärchen entwickelt.
Da hast du auch was ganz Interessantes gesagt. Weil du sagtest auch, dass die dann auch zum Schluss nochmal alle auftauchen und das ist wie bei so einem Theaterstück. Und wenn dann alle nochmal am Ende auf die Bühne kommen, sich verneigen vor dem Publikum. Und da kann man ja auch die Verbindung auch gleich mal ziehen zu Benjamin. Der ist ja richtiger klassischer Theaterschauspieler, der auch dort schon angefangen hat zu inszenieren. Also selber auch Inszenierungen übernommen hat. Mhm. Und ich finde schon, dass man ihm das auch anmerkt. Also dass da viel vom Theater noch mitkommt. Also der Film vermittelt mir das auch so ein bisschen. Auch wenn Shelley Long und Tom Hanks jetzt nicht klassische Theaterschauspieler sind. Es gibt die Rolle auch gar nicht her. Aber so ein paar Sachen aus der Inszenation lassen sich da doch ganz gut ableiten.
Ich überlege gerade, also das Acting von dem von Howard Carpendale, also wie heißt er? Gudonov, der Blonde.
Max?
Max, das wirkt auch so ein bisschen theatralisch eben übersteuert, so wie für die große Bühne gedacht, dass auch in den letzten Reihen der Humor ankommt, durch große Gestik und durch einen klaren Akzent und einen ganz klaren Tonfall die Absicht da wirklich überdeutlich und überspitzt klargestellt wird.
Ja. Fred,
Bastian.
Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit.
Na, aber gern noch.
Wir haben doch schon viel gesagt. Ich glaube, mehr kommen wir jetzt gerade auch gar nicht mehr. Also mir fällt jetzt auch nicht ein, was ich noch rausquetschen kann.
Nö. Muss auch nicht
sein. Möchtest du mit dem Fazit anfangen?
Okay, ich sammle mich kurz. Ich mag den Film. Es hat Spaß gemacht, den zu schauen. Wenn man ihn so oft geschaut hat wie du, weiß ich nicht, ob er mir dann nicht doch dann etwas zu langweilig werden würde. Aber wenn man ihn noch nicht gesehen hat und selbst als jemand, der nicht zu Hause ist im 80er-Jahre-Kino, kann man diesen Film genießen. Das ist für mich so ein richtiger Sonntag-Nachmittagsfilm. Man hat gerade entweder direkt nach dem Frühstück oder zum Frühstück, wenn man noch so eventuell leicht verkatert, aber auf jeden Fall müde im Bett liegt und am besten mit der Freundin da schön den Kaffee schlürft und ein Brötchen isst und dann den Film dazu schaut oder so im Sonntagnachmittag nach dem Mittagsspaziergang, um den schweren Rinderbraten zu verdauen, dann klatscht man sich dann so aufs Sofa und guckt diesen Film und hat einfach Spaß. Ohne den Anspruch, ein Kunstwerk zu sehen, aber schon mit dem Anspruch, dass man gut unterhalten ist und sich einfach freuen kann, also mit dem Film mitgehen kann. Trotz der kleinen Schwächen, die wir da gesagt haben, ist es einfach, allein der Anfang ist für mich Sonntagnachmittag, so dieses 80er-Jahre-Feeling, wie der Film da reinkommt, die Musik, das ist einfach so ein, oh ja, schön, jetzt gucke ich diesen Film. Jetzt bin ich drin und es wird schon lustig werden. Und genauso ist es dann auch. Macht Spaß. Es ist nicht übel vorhersehbar, aber trotzdem auch nicht, keine großen Twists, sodass man kann sehr leicht folgen und sich an diesem Film erfreuen, bis zum Schluss. Mein Fazit.
Schön. Kann ich ja fast gar nicht mehr viel noch hinzufügen. Mich begleitet der Film zwar eine sehr lange Zeit, aber ich habe ihn auch sehr lange nicht gesehen. Ich habe mich jetzt sehr gefreut, ihn wiederzusehen. Und er funktioniert erstaunlicherweise auch noch sehr gut. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass der auch heutzutage noch ein paar Anhänger finden wird. Also auch neue Leute, die den Film sehen und auch gut finden werden. Man sieht ihm seine Zeit an. Er ist nicht zeitlos, also das hatten wir auch schon rausgestellt. Aber für mich ist das wirklich so ein Ding, also es funktioniert wirklich sehr gut, es macht doch Spaß, einen jungen Tom Hanks zu sehen und diese ganze verrückte Haufen von Menschen, dieses Ensemble an verrückten Karikaturen von Menschen, das macht schon Spaß, das sind ein paar richtig schöne Gags drin, Tom Hanks in einem Teppich im Boden zu sehen, finde ich jedes Mal wieder, ich habe Tränen in den Augen und einen Film, der es schafft, Tränen in die Augen zu bringen, weil ich so laut loslachen muss und so lange und anhaltend, das ist schon was Schönes, deswegen der Film für mich auch was empfehlenswert macht, also ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen, habt ihr ein Herz für Komödien, habt ihr den Film nicht gesehen, schaut ihn euch an, das macht Sinn. Mit einer Einschränkung, ich hatte schon gesagt, wir haben die Blu-ray uns geholt, auf der ist die originale deutsche Tonspur mit drauf, für die, die das in Deutsch sehen wollen, sehr gerne macht dies. Die neue Synchro, die fetzt überhaupt gar nicht, da ist sozusagen das komplette Leben ausgehaucht, da hat sozusagen ein 20, 25 Jahre älterer Arne Elsholz hier Tom Hanks gesprochen und man muss dazu sagen, in dieser ersten Original-Synchro hat Elsholz ihn noch gar nicht synchronisiert. Und deswegen klingt es auch komplett anders. Ich bin damit groß geworden, aber ich kenne das auch von einigen Leuten, die zum Beispiel den Weißen Hai das erste Mal gesehen haben und das in der neuen Synchro gesehen haben, gesagt haben, der Film wirkt so blutleer. Irgendwas haut da nicht hin, als in der Synchro halt. Genau. Von mir aus eine Empfehlung. Wir haben heute richtig viel gelabert und vor allem viel drumherum, aber wirklich, der Film hat echt Spaß gemacht und es ist schön, mit so einem Film wieder zurückzukommen in den Podcast-Alltag und freue mich natürlich auf die nächsten Filme, die wir dann besprechen werden.
Ja, haben wir schon Ideen, die wir preisgeben wollen?
Nö, alles Überraschung.
Okay.
Alles Überraschung. Genau. Kurzer Hinweis, obligatorisch. Wir haben immer noch ganz wenige Bewertungen. Bewertet uns, wenn euch das gefallen hat, was ihr gehört habt, bewertet uns. Lob, Kritik, Anregung, Wünsche. Möchtet ihr, dass wir über einen bestimmten Film sprechen, dann macht das einfach. Die Kanäle kennt ihr, Twitter, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, Facebook sind wir da. Und ihr könnt uns vielleicht auch eine Flaschenpost oder mit dem Baumhaustelefon anrufen. Das ist alles kein Problem. lasst uns gerne wissen. Wir werden auch nicht zu Spenden aufrufen. Haben wir nicht vor. Wir produzieren das, glaube ich, in erster Linie noch für uns und für die, die es halt wirklich hören wollen. Und haben da halt Spaß dran. Und da ist schon zumindest eine kleine Rückmeldung. Bisschen eine Einschätzung, wo stehen wir denn eigentlich, wäre ganz wünschenswert, deswegen hier vielleicht nochmal der Appell an euch. Bis dahin würde ich mich aber erstmal verabschieden, Fred, es war schön.
Ja, ebenfalls. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Basti, auf bald.
Genau, Diso, bis denn und ahoi. Ha ha ha!